Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt Sie heute herzlich Daniela Wiesler. Wie strukturiere ich meinen Arbeitstag? Wo stelle ich meinen Computer auf? Wie verhalte ich mich in Videokonferenzen? Das waren die Fragen, die viele beschäftigten, als im Frühjahr die Menschen im ersten Lockdown plötzlich in Scharen ins Homeoffice geschickt wurden. Mittlerweile sind 8 Monate vergangen. Mitarbeitende haben sich mehr oder weniger angetan von der Situation, aber zunehmend routinierter mit ihrem Büro in den eigenen 4 Wänden eingerichtet. Und es wird auch klar, auch nach Corona wird sich die Uhr nicht einfach zurückdrehen lassen. Das wollen die meisten auch nicht. Homeoffice wird für viele Menschen zumindest in Teilen auch künftig fest zum Arbeitsalltag gehören. Die Arbeitswelt steht also vor einem gewaltigen Wandel. Was bedeutet das darüber hinaus für die Arbeitnehmer, für die Arbeitgeber, für unser Leben? Wie wirkt sich die Möglichkeit, völlig ortsungebunden arbeiten zu können, mittel- und langfristig aus? Auf unsere Lebensentwürfe, auf unsere Wohnortwahl, auf die Familienplanung oder auch die Alltagsgestaltung? Was fällt vielleicht auch weg an Optionen? Und wie wird sich durch all dies das gesellschaftliche Miteinander verändern? Gesellschaftlicher Wandel, wie Homeoffice unser Leben verändert, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Und dazu begrüße ich zugeschaltet aus Berlin die Gründerin und Geschäftsführerin der Denkfabrik Neuland 21, Silvia Hennig, die zusammen mit dem Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung 18 Projekte rund um die Hauptstadt untersucht, die modernen Stadtflüchtenden auf dem Land eine neue Heimat geben. Guten Morgen, Frau Hennig.
Schönen guten Morgen.
Und ich begrüße in Leipzig den Arbeits- und Organisationspsychologen Professor Dr. Hannes Zacher von der Uni Leipzig. Guten Morgen, herzlich willkommen auch Ihnen.
Guten Morgen, Frau Wiesler.
Und wie immer in der Lebenszeit möchten wir mit Ihnen diskutieren, meine Damen und Herren, Ihre Meinung hören. Welche Veränderungen beobachten Sie bei sich selbst und Ihrem Arbeitgeber in Bezug auf das Arbeiten zu Hause? Welche Bedeutung hat das für Ihren Alltag? Wie verändert das Ihr Leben? Hat sich Ihr Konsumverhalten auch geändert, Ihr Essverhalten, Ihre Familienzeit? Und können Sie sich vorstellen, dass längerfristige Veränderungen in Bezug auf Homeoffice auch tatsächlich weitreichendere Konsequenzen für Ihre eigene Lebensplanung für die Zukunft nach sich ziehen könnten? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und falls Ihnen das lieber ist, bleiben Sie natürlich auch anonym. Herr Zacher, Frau Hennig, wie sieht das derzeit aus mit Ihrer persönlichen Homeoffice-Büropräsenzverteilung? Frau Hennig darf starten.
Ja, wir sind tatsächlich seit März bei uns im Team im Homeoffice und hatten während des Sommers eine kurze Pause, wo wir auch ab und an in unserem Coworking Space im Fleming in Brandenburg arbeiten konnten oder eben auch wieder Präsenzmeetings vor Ort stattfinden lassen konnten. Aber eigentlich sind wir ja fast ununterbrochen seit März jetzt schon zu Hause am Schreibtisch mit einem Team von 10 Leuten.
Herr Zacher, wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, bei mir ist es etwas anders. Mein Team und ich arbeiten hybrid seit einiger Zeit schon. Das heißt, an einigen wenigen Tagen pro Woche im Homeoffice. Das empfiehlt auch die Forschung. Und die meiste Zeit sind wir aber vor Ort im Büro. Bei uns ist es allerdings so, dass wir den großen Vorteil haben, dass wir in der Regel Einzelbüros haben. Und da lässt sich das vor Ort, das Präsenzarbeiten, besser umsetzen als in Großraumbüros.
Frau Hennig, dann, wenn Sie vor allem jetzt zu Hause arbeiten, merken Sie da schon eine Veränderung für Ihr Leben? Was hat sich da verändert?
Also ich glaube, man arbeitet tatsächlich etwas mehr. Ich merke ganz stark, dass bei mir die Pendelzeit natürlich nicht mehr eine große Rolle spielt. Wir arbeiten ja mit vielen ländlichen Regionen und das heißt, ich habe früher wirklich pro Woche fast täglich 3 bis 4 Stunden im Auto gesessen. Und das fällt jetzt natürlich weg. Das macht sich einerseits an Produktivität bemerkbar. Das heißt aber auch, dass wir kaum noch wirklich vor Ort präsent sind. Und da merkt man eben auch, was einem fehlt, wenn beispielsweise man mit den regionalen Akteuren nicht mehr von Angesicht zu Angesicht oder eben vor Ort halt auch das Setting so ein bisschen auf sich wirken lassen kann. Das sind alles Sachen, die fehlen. Und von daher wirkt sich das einerseits halt auf den eigenen Arbeitsalltag aus, aber auch so ein Stück weit auf die Verbindung zu den Menschen, mit denen wir sonst arbeiten. Und Ja, also so geht's, es ist ein durchwachsenes Erlebnis.
So geht es ja vielen Menschen jetzt gerade. Gucken wir nochmal auf die Situation Homeoffice. Wie oft finden wir das eigentlich jetzt vor? Wie hat sich das verändert? Covid-19 ist ja in vielerlei Hinsicht ein Katalysator und Turbobeschleuniger. Homeoffice war vor der Pandemie eher auf einem zarten Weg. In den meisten Unternehmen war aber ja Präsenz noch heilig. Und es herrschte so ein bisschen die Meinung, ja, das geht manchmal aber nicht so richtig. Und viele ältere Führungskräfte haben das auch so als Arbeiten von der Bettkante belächelt, obwohl es schon genug Studien dagegen gab. Was passiert mit dem Image von Homeoffice jetzt gerade? Was sehen Sie in den Unternehmen?
Also wir beobachten, dass das Homeoffice mehr Akzeptanz erfährt durch die Pandemie. Vor der Pandemie haben ungefähr 10% oder vielleicht etwas mehr im Homeoffice gearbeitet. In Deutschland ist es ja auch nur in bestimmten Branchen, in bestimmten Berufen möglich. Aber seit der Pandemie haben auch viele Führungskräfte gemerkt, dass es den Bedürfnissen der Mitarbeitenden entgegenkommt, nach mehr zeitlicher, räumlicher Flexibilität. Wie Frau Hennig gerade gesagt hat, das Pendeln fällt weg. Andererseits hat sich jetzt auch eine differenziertere Perspektive auf das Homeoffice entwickelt. Also auch die möglichen Nachteile wie die Entgrenzung der Arbeitszeit sind stärker in den Fokus gerückt. Die Frage, wie kommunizieren wir jetzt miteinander, wenn wir nicht in Präsenz miteinander arbeiten können? Und ja, wie sieht es mit dem Selbstmanagement, mit Eigeninitiative aus dem Homeoffice heraus aus?
Das sind aber eher Fragen, die sich dann mit dem Wie beschäftigen. Aber dass Homeoffice kommen wird, ist unbestritten.
Absolut. Also ich glaube, dass durch die Pandemie das Homeoffice jetzt stärker eingesetzt werden wird. Die Frage ist natürlich, wie oft es ermöglicht wird. Aber dass die Führungskräfte gemerkt haben, das funktioniert doch besser als erwartet, bedeutet, dass es in Zukunft gar nicht mehr wegzudenken sein wird.
Frau Hennig, es gibt ja Umfragen. Im Spätsommer gab es zumindest eine Umfrage, die habe ich gesehen, oder es gibt auch viele Umfragen, aber auf die beziehe ich mich jetzt, dass sich fast 3/4 der Erwerbstätigen vorstellen können, auch nach der Pandemie häufiger von zu Hause zu arbeiten, und auch 3/4 der Unternehmen können sich das vorstellen. Was erleben Sie da gerade? Wo stehen die Unternehmen gerade mit den Konzepten damit? Was bleibt nach der Krise an New Work, an mobilem Arbeiten, an ortsunabhängigen Arbeiten?
Also ich glaube, die Akzeptanz ist tatsächlich gestiegen, aber damit sind eben auch viele Fragen verbunden. Also viele Arbeitgeber sorgen sich eben auch um die rechtliche Lage, was das Homeoffice betrifft, weil Homeoffice ist so ein Begriff, der natürlich auch dazu führt, dass der Arbeitgeber eine gewisse Verantwortung für den Arbeitsplatz der Mitarbeiter zu Hause dann hat. Der Begriff, auf den sich gerade viele als Alternative stürzen, ist das mobile Arbeiten, weil an der Stelle eben diese Art von Verpflichtungen für die Arbeitgeber wegfallen.
Das ist ja auch der realistischere Begriff, ne? Wir arbeiten ja genau. Nicht alle von zu Hause. Ne?
Mhm. Richtig, und eben auch nicht nur an einem Platz. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe bestimmt 10 verschiedene Orte in meiner Wohnung, an denen ich so tagsüber arbeite. Und von daher ist es sicherlich realistischer und auch zeitgemäßer, weil viele inzwischen auch wirklich einen multilokalen Arbeitsstil prägen. Aber es ist tatsächlich für Arbeitgeber sehr schwierig, sich darauf einzustellen. Und viele sind auch sehr unvorbereitet jetzt in diese Krise geschlittert. Und gerade, also was wir feststellen, einer der Arbeitgeber, die besonders stark betroffen sind, ist dabei zum Beispiel auch die öffentliche Verwaltung. Ja? Also da sind die Arbeitnehmer auch besonders unzufrieden, weil sie einfach nicht die technische Ausstattung und auch nicht den Digitalisierungsgrad an ihrem eigentlich sehr bürolastigen Arbeitsalltag haben, der ihnen jetzt eine Heimarbeit so ohne weiteres ermöglicht. Ja? Also da sind die Arbeitnehmer tatsächlich gar nicht so zufrieden wie in vielen anderen Branchen.
Und was ja spannend ist, Herr Zacher, noch kurz, mittlerweile gilt es ja für alle Hierarchieebenen, dass Homeoffice oder mobiles Arbeiten gedacht wird. Es gab ja lange Zeit die Meinung, dass obere Führungsebenen definitiv präsent da sein müssen, richtig?
Das stimmt, ja. Führung ist sehr eng mit Präsenz verknüpft, gerade in Deutschland, beziehungsweise auch das Karrieremachen ist in Deutschland mit Präsenz verknüpft gewesen. Und mittlerweile ist es so, dass Führungskräfte selbst erleben, das geht auch von zu Hause aus, das Managen, vielleicht haben sie auch durch die Pandemie gelernt, loszulassen, dass sie merken, es ist nicht mehr zeitgemäß, Mitarbeitende sehr eng zu führen, zu kontrollieren. Und ja, da werden jetzt mehr positive Erfahrungen gemacht, und Vorgesetzte können da auch eine wichtige Vorbildfunktion einnehmen, indem sie berichten, wie sie sich selbst organisieren und das Homeoffice oder das mobile Arbeiten gestalten.
Wobei wie das mit dem Karrieremachen aussieht, da werden wir uns gleich noch mit beschäftigen. Wie sichtbar kann man eigentlich sein, wenn man unsichtbar zu Hause sitzt? Also auch da wird sich im Arbeitsleben wahrscheinlich einiges verändern durch Homeoffice. Aber wir hören jetzt noch mal genauer hin. Wie hat Homeoffice Ihr Leben verändert und was erwarten Sie noch an langfristigen Veränderungen? Dazu hat sich meine Kollegin Eva-Maria Götz auf der Straße umgehört.
Ich schaffe mehr als vorher, weil ich es mir etwas flexibler einteilen kann. Und ich habe aber auch mehr Zeit für mich, für meinen Sohn, für meinen Partner und bin generell etwas entspannter.
Wir haben es jetzt so geregelt, dass wir uns absprechen, wer was macht über den Tag. Dass man sagt, einmal macht der eine mittags einen Salat, dass man was Ordentliches mal isst und nicht immer der eine das dann alles machen muss. Von Küche aufräumen über die Wäsche abends noch.
Ich kann viel besser meine Tochter in den Kindergarten bringen. Ich kann eigentlich auch viel besser abstimmen, sie abends nachmittags wieder abzuholen. Mit meiner Frau, sagen wir mal alternierend, läuft super. Die Reisen, ich fand sie immer ganz positiv, ja, weil man auch mal rauskommt, sozusagen aus dem Alltäglichen, andere Leute trifft. Das ist verloren gegangen, ist im Grunde alles ersetzt worden jetzt durch Telefonkonferenzen. Generell ist gar nicht so wahnsinnig viel weggefallen. Das Einzige, was fehlt, ist der private Kontakt, dass man auch ein bisschen dieses Gefühl für die Situation bekommt. Ist die Person positiv einer Idee gegenüber eingestellt, negativ eingestellt? Das kann man durch Digitalisierung so nicht abgreifen.
Wenn die Grenzen von Beruf und Privatem dadurch fließender werden und die Leute das besser hinkriegen, das miteinander zu verbinden, dann verändert sich, glaube ich, auch die Gesellschaft. Ich hoffe, dass die Leute nicht Entgrenzung erleben, also unendlich viel Arbeit im Homeoffice, sondern schaffen dann Grenzen zu ziehen.
Also unbestreitbar ist natürlich der Vorteil, dass durch Homeoffice bei vielen Personen die Anfahrtszeiten sich reduzieren. Das heißt, ich habe per se erstmal eine bestimmte Menge an Zeit für Arbeit oder auch Privates zur Verfügung. Das heißt, insofern hat das schon mal Vorteile. Die Frage ist, was mache ich jetzt mit der gewonnenen Zeit? Dient die dann wirklich dem gesellschaftlichen Mehrwert, sodass ich vielleicht eben auch mich mehr in die Gesellschaft einbringen kann? Und insofern glaube ich schon, dass es eine Veränderung stattfindet. Es wäre natürlich schön, wenn das begleitet werden könnte. Das heißt, wenn es Anreize gibt, wenn man Menschen eben entsprechend motivieren kann, sich mehr einzubringen. Und insofern glaube ich schon, dass wir dann eine große Chance haben.
Uns interessiert auch von Ihnen zu hören, meine Damen und Herren, wie hat das mobile Arbeiten Ihr Leben verändert? Rufen Sie uns an 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Herr Zacher, Sie sind mitbeteiligt am Zentrum Digitale Arbeit und Sie arbeiten darüber hinaus an einer Langzeitstudie über Corona und Arbeit. Was die Hörerin da angesprochen hat, diese Grenze, die fließender wird zwischen Privatem und Beruflichen, was hat das für Auswirkungen aus Ihrer Forschungssicht?
Ja, das ist eine mögliche Gefahr des mobilen Arbeitens, dass die Arbeitszeiten entgrenzen, beziehungsweise dass diese psychologischen Grenzen zwischen Beruf und Privatem verschwimmen. Und das kann zu erhöhtem Stress führen, zu dem Gefühl, keine Kontakte nach außen zu haben, bis hin zu physischen und psychischen Erkrankungen. Also viele berichten von einem Gefühl der professionellen Isolation, also dass sie zu Hause im eigenen Saft kochen und Videokonferenzen auch nur ein relativ schlechter Ersatz sind für das Zusammenarbeiten vor Ort. Und das heißt auch, dass wir das mobile Arbeiten aktiv gestalten müssen und schauen müssen, wie können wir beispielsweise Präsenzphasen einstreuen oder ermöglichen, wie ist die Kommunikation im Team, gibt es die Möglichkeit, sich auch mal zu sehen und abzustimmen, um diesen negativen Auswirkungen entgegenzuwirken.
Weil welche nachhaltigen Veränderungen erwarten Sie sonst?
Ja, also es kann dazu führen, dass die Menschen sich als Einzelkämpferinnen und Kämpfer wahrnehmen, die im Homeoffice sitzen. Und das führt dazu, dass es schwieriger wird, sich abzustimmen, sich als Teammitglied zu identifizieren, als Mitglied der Organisation. Und dieses Gefühl von Identifikation mit dem Arbeitsplatz, mit der Organisation, ist ein ganz wichtiger Faktor für die Arbeitsmotivation, das soziale Miteinander. Und wir wissen aus der Forschung, dass elektronische Kommunikation oder über Videokonferenzen, über Telefonkonferenzen, dass es weniger effektiv ist und weniger zufriedenstellend als die Präsenzmeetings, wenn sie denn gut gestaltet sind.
Frau Hennig, in Ihrem vom Bundesarbeitsministerium geforderten Brandenburger Modellprojekt Heim at Office wollen Sie ausloten, welche Potenziale die Arbeit 4.0 für ländliche Regionen entfalten kann. Was sind Ihre Erkenntnisse? Inwieweit beeinflusst Homeoffice auch die neue Landlust?
Wenn man es vergleicht mit der Situation vor Corona, hat ja einfach die Bindung an den Arbeitsort bei vielen eben auch dazu geführt, wie sie ihre Wohnortwahl treffen. Und Pendeln ist wahrscheinlich für viele keine Traumvorstellung davon, wie sie ihren Tag beginnen und beenden wollen. Und vor dem Hintergrund sind die Menschen natürlich ganz oft dort wohnlich verortet, wo sie auch arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und das führt aber auch dazu, dass wir gar nicht so viel Freiwilligkeit darin haben, wo wir eigentlich leben, wo wir eigentlich leben wollen würden, wenn wir frei entscheiden könnten.
Weil wir einfach die Pendelzeit so sehr eingrenzen möchten wie möglich.
Genau, ne? Also wenn man sich anschaut, wie eine Stunde ist bei vielen so die Zeit, die sie noch akzeptabel finden. Darüber hinaus wird es dann schon sehr einschneidend. Und genau so entstehen eben auch Speckgürtel von Städten. Genau so füllen sich Städte. Gerade auch, weil natürlich viele Arbeitsplätze der Wissensgesellschaft in Städten geschaffen werden. Und da ist die Frage, wie viel Flexibilität haben Mitarbeiter in der Art und Weise, wo sie arbeiten, ein ganz wichtiger Faktor für die Frage, wo sie eigentlich leben.
Und das bedeutet, die Flexibilität ist jetzt größer?
Die Flexibilität ist jetzt wesentlich größer. Wir haben es vorhin gehört, vorher haben 10-11% der Arbeitnehmer ab und an im Homeoffice gearbeitet. Die Zahl wird sich jetzt erheblich ausweiten. Und die Frage, ob das dazu führt, dass mehr Menschen sich eben auch vorstellen können, aufs Land zu ziehen und vielleicht auch weiter rauszuziehen, gerade weil der Pendelweg vielleicht nicht mehr täglich anfällt, die Frage darf man sich durchaus stellen. Und man kann sie, glaube ich, auch zumindest von der Interessenlage gerade auch schon mit einem positiven Trend eigentlich erkennen. Also es ändert sich was.
Das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Aber jetzt ist Kurt Dombeck aus Osnabrück in der Leitung. Guten Morgen, Herr Dombeck.
Ja, guten Morgen.
Was hat Sie bewogen anzurufen?
Ja, also mich hat bewogen anzurufen, dass ich sowieso schon immer im Homeoffice gearbeitet habe als Solo-Selbstständiger. Und das für mich in der Hinsicht gar nichts Neues war. Sich die Sache natürlich dann in dem Moment geändert hat, als dann meine Lebenspartnerin als Lehrerin dann plötzlich auch im Homeoffice war und unser Junge auch nicht zur Schule gehen konnte und wir dann Probleme
hatten. Dann wurde es eng zu Hause.
Genau, da wurde es eng zu Hause. Wir haben einen relativ offenen Wohnungszuschnitt. Eigentlich fehlte eine Tür, muss man so sagen. Das war schwierig zu handeln. Also zum Glück waren wir technisch einigermaßen ausgerüstet oder sind wir technisch ausgerüstet, sodass das ging. Aber also das dann miteinander sowohl irgendwie zu regeln, war schwierig.
Das bedeutet, Ihr Familienleben hat sich auch verändert durch Homeoffice, richtig?
Ja, total. Ja, natürlich, klar. Also es war alles gleichzeitig, musste irgendwie alles gleichzeitig geregelt werden. Es musste gearbeitet werden, es musste irgendwie das Kind betreut werden und alles andere, was sonst auch noch anfiel. Ja.
Da ging es Ihnen ja wie vielen, vielen, vielen Menschen in Deutschland, die da auch wirklich gestöhnt haben, als noch das Homeschooling noch dazu kam.
Ja, das kam auch noch dazu, ja.
Aber wenn Sie mal schauen, wenn jetzt Homeoffice in Zukunft eine größere Möglichkeit ist, also wirklich eine Alternative für viele Menschen, würden Sie dann auch darüber nachdenken, Ihre Wohnung wechseln zu müssen zum Beispiel?
Ja, das wäre wahrscheinlich nötig, tatsächlich. Ja, also wir können das hier nicht baulich verändern, nur mit sehr großem Aufwand und müssen es dann wahrscheinlich wieder zurückbauen, wenn wir hier auszügen. Wir wohnen hier zur Miete und das hieße das tatsächlich, ja. Wir müssten uns wahrscheinlich von der Wohnung her verändern, was sehr schwierig ist. Also gerade hier auch in dem Stadtteil, in dem wir leben, der ist sehr beliebt. Die Mieten steigen hier auch ohne Ende. Also das wäre schwierig tatsächlich, ja.
Wäre ganz kurz noch, weil die Leitung wird immer schlechter, wäre das für Sie eine Alternative, was wir gerade gehört haben von Frau Hennig, auch tatsächlich aufs Land zu ziehen?
Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also mir sind gerade die kurzen Wege hier sehr, sehr lieb. Ich habe hier auch, wenn dann hier beruflich, in der Stadt zu tun und möchte jetzt auch ungern dann auf ein Auto angewiesen sein. Dann müsste man vielleicht sogar zwei Autos haben. Wir haben jetzt einen Wagen, den meine Frau braucht. Ich kann das hier alles wunderbar zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen. Das würde ich ungern aufgeben wollen.
Mhm. Ich denke, das ist wahrscheinlich für viele jetzt im Moment eine große Frage. Wenn Homeoffice bleibt und mehrere Personen arbeiten zu Hause, wie geht man eigentlich damit um und hat man den Platz dafür? Vielen Dank, Herr Domweg, dass Sie uns das erzählt haben. Ja. Frau Hennig, sind das auch Faktoren, die Sie in Ihrer Forschung beschäftigen?
Ja, wir haben auch in unseren Umfragen festgestellt, dass vor allem natürlich Familien besonders belastet waren in der Lockdown-Phase, diese Mehrfachbelastung durch eben das Homeschooling, und viele werden auch gestört, haben eben nicht den richtigen Arbeitsplatz zu Hause. Für die war das besonders schwer und das wird uns auch berichtet. Die Situation ist halt anders für die, die keine Kinder zu Hause haben. Da haben das viele sehr positiv auch erlebt. Viele haben eben auch jetzt in diesem Lockdown Light ein Stück weit das Gefühl, sie können alles viel besser vereinbaren als vorher. Von daher ist es halt sehr stark auch von der persönlichen Situation abhängig. Und wir haben natürlich vor allem auf dem Land gefragt, da ist in der Regel auch mehr Platz vorhanden, ne? In der eigenen Wohnung, im Haus, die Kinder können im Zweifelsfall im Garten spielen. Das ist auch genau der Vorteil, den da an der Stelle das Landleben eben gerade vielen jungen Familien jetzt in den letzten Monaten sich etwas stärker auch gezeigt hat und weshalb da eben auch in manchen Familien das Interesse an genau so einer Wohnsituation gestiegen ist. Verallgemeinern kann man sicherlich nicht, aber erste Umfragen zeigen, dass es relativ großes Potenzial dafür gibt, an der Stelle vielleicht doch irgendwann den Wohnort zu wechseln in den nächsten Jahren.
Und es ist ja auch interessant, darüber nachzudenken, was bedeutet das jetzt eigentlich, denn die Vorteile in der Stadt, ne? Kinos, Theater, Kultur fallen im Moment weg. Dafür auf dem Land gibt es tatsächlich Sachen, die Menschen interessanter finden. Gleich unterhalten wir uns noch darüber, was das eigentlich bedeutet, wenn, wie Herr Domweg gerade sagte, es tatsächlich gewährleistet werden kann, dass man auch auf dem Land alles schnell vor Ort hat und die Struktur sich ändert, wenn vielleicht mehr Menschen dahin ziehen. Das machen wir aber gleich nach den Nachrichten. Gesellschaftlicher Wandel, wie Homeoffice unser Leben verändert, darüber reden wir gleich weiter. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen, Ihre Beobachtungen, meine Damen und Herren. Was verändert sich in Ihrem Leben konkret durch das Arbeiten zu Hause oder mobil? Was verändert sich vielleicht auch an Ihren zukünftigen Lebensplänen dadurch? Wir haben es gerade schon angedeutet. Welche Auswirkungen, denken Sie, hat die Änderung in der Arbeitswelt auch gesellschaftlich? Erzählen Sie uns unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema gesellschaftlicher Wandel, wie Homeoffice unser Leben verändert. Viele von uns bringen ja die meiste Zeit ihres Lebens in der Arbeit. Die Kollegen sehen wir zumeist öfter als unsere eigene Familie oder Freunde. Der Arbeitsplatz ist das Zentrum unserer Arbeitswelt und unsere Präsenz dort der Regelfall. So war das bis zu Beginn des Jahres. Was macht das nun mit uns und unserer Gesellschaft, wenn durch die Pandemie deutlich wurde, es geht auch anders? Das Arbeiten von zu Hause oder von unterwegs ist machbar und viele Unternehmen und auch nicht wenige Mitarbeitende wollen, wenn es ums Homeoffice geht, das Rad auch gar nicht mehr zurückdrehen auf Vor-Corona-Zeiten. Das bedeutet einen grundlegenden Wandel in der Arbeitswelt, aber auch gesamtgesellschaftlich. Wie wirkt sich dieses Umdenken aus auf Büromietpreise, auf Innenstädte, auf den ländlichen Wohnungsmarkt, wenn das Pendeln zum Arbeitsplatz wegfällt und sich ganz neue Optionen auftun fürs Leben? Was geben wir andererseits auf mit dem festen Platz im Büro Positives? Wo müssen andere Wege gefunden werden? Gesellschaftlicher Wandel, wie Homeoffice unser Leben verändert, darüber möchten wir weiter sprechen mit dem Arbeitspsychologen Professor Dr. Hannes Zacher, mit der Neuland-Erschließerin Silvia Hennig und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Erzählen Sie uns, was sich bei Ihnen schon verändert hat durch Homeoffice und vielleicht noch verändern könnte, wenn das Arbeiten zu Hause tatsächlich dauerhaft durchgesetzt wird. Berichten Sie uns unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wenn Sie möchten, bleiben Sie auch anonym. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Sarah Speck, Soziologin mit dem Schwerpunkt Frauen- und Geschlechterforschung an der Goethe-Universität Frankfurt. Guten Morgen, Frau Speck.
Guten Morgen, Frau Wiesler.
Wenn die Grenzen verschwinden zwischen Privat und Beruf, haben wir im ersten Teil schon gehört, dann muss sich ja zwangsläufig auch das Familienleben verändern. Sie forschen derzeit zur Neuordnung des Privaten. Was sehen Sie da an gesellschaftlichen Veränderungen?
Ja, also wir haben eine qualitative Studie begonnen bereits im März, also zur Frage, wie das Private, die Organisation des Privaten, das meint vor allem auch Arbeitsteilung, aber auch Nahbeziehungen, sich verändern unter den Bedingungen der Krise, das heißt im Kontext oder unter den spezifischen Bedingungen, dass sehr viele Menschen eben einen Großteil ihres Tages zu Hause verbringen und eben auch das Homeoffice zu Hause gestalten. Das ist für diejenigen, die mit Sorgeverpflichtungen belastet sind, also die kleine Kinder etwa haben oder pflegebedürftige Angehörige zu Hause, mit ganz besonderen Herausforderungen verbunden. Und daran zeigt sich, das ist für die Geschlechterforschung jetzt nicht überraschend, aber die Drastik vielleicht doch immer wieder sozusagen beunruhigend, dass sich da sehr starke vergeschlechtlichte Muster zeigen, wie wir das nennen. Also das heißt, dass Frauen tatsächlich einen Großteil dieser Arbeiten übernehmen.
Das bedeutet, Sie haben tatsächlich die Beobachtung gemacht oder ist das bisher, sind das die wissenschaftlichen Annahmen?
Es ist bisher so, dass wir diese Beobachtungen in unserer qualitativen Studie gemacht haben. Aber es gibt auch eine Reihe von quantitativen Untersuchungen, auch von also repräsentativen Studien von Kolleginnen und Kollegen, international, aber auch im deutschsprachigen Raum an der Uni Kiel, aber auch von der Hans-Böckler-Stiftung sind bereits Frühdaten erhoben worden, die genau diese Muster zeigen. Und wir können das qualitativ, also nochmal sozusagen mit einem stärker analytischen Fokus auch auf die Sicht der Akteure, also derjenigen, die das betrifft, können wir das nochmal stärker herausarbeiten, dass es so ist und auch warum das so ist.
Was bedeutet das genau? Erzählen Sie uns, wenn beide Partner zu Hause arbeiten, was machen Männer, was machen Frauen?
Wenn beide im Homeoffice sind, also ihre Erwerbsarbeit auch von zu Hause aus regeln, dann ist es so, das zeigt sich eben sehr deutlich, dass, also oder nochmal anders angefangen, wir müssen natürlich verstehen, dass auch das Zuhause ein Ort der Arbeit ist, also nicht nur die Erwerbsarbeit, sondern dass zu Hause ganz, ganz viele Tätigkeiten anfallen, die mit der Hausarbeit verbunden sind, aber auch natürlich mit der Fürsorge von Kindern und im Kontext von Homeschooling, wie es im Zeitraum der Schulschließung ja war, noch mehr Aufgaben. Und diese Aufgaben, diese Arbeiten werden zu ungleichen Teilen abgetragen. Das heißt, dass in heterosexuellen Familienkonstellationen meistens die Frauen es sind, die den Großteil dieser Arbeiten übernehmen, die ansprechbar sind und die in den Monaten der Krise oftmals ihre, also Urlaub genommen haben oder ihre Erwerbsarbeit reduziert haben, auf jeden Fall die eigenen beruflichen Anforderungen versucht haben zurückzustellen, um das Private am Laufen zu halten. Das können wir aus ganz, ganz vielen Interviews sehen, aber eben auch, wie gesagt, quantitative Studien belegen das.
Im Sammelband Die Corona-Gesellschaft formulieren Sie am Ende die Frage, droht durch Corona die Gefahr einer Retraditionalisierung, also ein Rollback, wie das ja auch schon Jutta Almendinger vor einiger Zeit vorausgesagt hatte. Ist das so?
Ja, das ist eine kompliziert zu beantwortende Frage. Also dieses Stichwort Retraditionalisierung ist ja auch ein alarmierendes Wort, sozusagen, was so ein Rückfall in alte Rollenmuster nahelegt. Das würde ich jetzt so erstmal nicht sagen. Aber auf der anderen Seite, also das sozusagen, dass wir, ich glaube, die Jutta Almendinger oder auch andere Kollegen haben dann gesagt, wir erleben einen Rückfall in die 50er Jahre. Das ist so natürlich viel zu überspitzt, weil wir keinen Rückfall von rechtlichen Regelungen haben und so weiter. Also das 50er Jahre oder 60er Jahre Arrangement ist ja von ganz vielen anderen Aspekten noch geprägt. Aber zur Frage der Arbeitsteilung ist das überhaupt keine Marginalie, wenn das über ein paar Monate so ist. Dass sozusagen die Arbeitsteilung wirklich so ungleich abgetragen wird, weil wir in diesen Monaten auch zeigen, dass natürlich das Zurückstellen der Erwerbsarbeit auf Seiten der Frauen in solchen Konstellationen auch Folgen für ihre Erwerbsverläufe oder ihre Berufsverläufe oder ihr Ansehen im Unternehmen möglicherweise oder hat. Es gibt ein relativ plakatives Beispiel aus dem Bereich der Wissenschaft, was das zeigt. Das haben recht früh im Kontext der Pandemie HerausgeberInnen von internationalen Fachzeitschriften gemeldet, dass ihnen so etwas noch nie im Verlauf ihrer HerausgeberInnenzeit noch nie untergekommen ist, dass so viel weniger Frauenartikel eingereicht hätten als Männer im Zeitraum des Lockdowns. Und das ist natürlich ein sehr drastisches Ergebnis, was untermauert, dass diese eingereichten Fachzeitschriften sind sehr wichtig für wissenschaftliche Karrieren, was belegt, dass es eben nicht nur um die Frage geht, was ist jetzt, sondern wie wirkt sich das auf zukünftige Entscheidungen, Berufswege aus. Also diese Monate oder auch, es sind ja wirklich viele Monate, mit denen wir es jetzt in der Pandemie zu tun haben, die werden sich sozusagen auf auf Familienarrangements und Berufs- und Erwerbslaufbahn auswirken. Davon ist auszugehen. Und das ist sozusagen das Problematische daran, unter anderem.
Nun ist es ja so, dass Arbeit und Familienzeit flexibler miteinander verbinden zu können, das ist ja seit langem schon ein Wunsch vieler Menschen. Jetzt ist es so und dennoch führt es, sagen Sie, zu Geschlechterungleichheit. Was muss da gesellschaftlich passieren? Was muss es an Anreizen, an Unterstützung geben, dass das anders ist?
Ja, da stellen Sie noch eine komplizierte Frage.
Tut mir leid.
Nein, das ist natürlich vollkommen richtig, dass Sie das tun. Es gibt nur ganz unterschiedliche Antworten auf dieses Themenfeld. Also ich wollte noch mal sagen, dass das Thema Homeoffice, ich habe jetzt diesen einen Aspekt, nämlich die häusliche Arbeitsteilung hervorgehoben, aber dass das Thema Homeoffice natürlich ein ambivalent ist aus geschlechter- und arbeitssoziologischer Perspektive, dann natürlich ermöglicht das Homeoffice auch eine Flexibilität. Also es ermöglicht, einen Teil der Arbeit von zu Hause zu leisten, wenn das Kind zum Beispiel krank ist oder. Und das sind auch in vielen Unternehmen sind sozusagen mit der Pandemie plötzlich Regelungen eingeführt worden, die davor ganz lange schon versucht wurden zu erkämpfen, auch von der Belegschaft und auch unter gleichstellungspolitischen Aspekten und die lange nicht möglich waren, plötzlich mit einem Schlag eingeführt wurden. Und ich glaube, dass die Pandemie, dass die Arbeitswelt auch nach der Corona-Krise nicht mehr die gleiche sein wird. Also das wird nicht mehr zurückzudrehen sein, weil wir unter Beweis gestellt haben, dass ganz viel Flexibilität da drin ist von den Unternehmen und von den Möglichkeiten von zu Hause aus zu arbeiten. Das ist eine Möglichkeit, die Freiheiten schafft und auch Flexibilität und Vereinbarkeit. Ich glaube, die Krux ist aber da drin, zu denken, dass alleine den Arbeitsort nach Hause zu verlagern, das Problem lösen würde, dessen, was wir Vereinbarkeit nennen. Das heißt, nur weil die Arbeit zu Hause stattfindet, muss die Sorgearbeit trotzdem übernommen werden und das wird sie dann eben typischerweise in unserer Gesellschaft weiterhin vor allem von Frauen. Das heißt, wenn wir über Vereinbarkeit und Flexibilität reden, dann müssen wir viel größer denken. Wir müssen über Arbeitszeitreduzierung von allen Menschen sprechen. Wir müssen über die Notwendigkeit der Sorgearbeit in ganz unterschiedlichen Momenten des Lebens nachdenken und wie die für alle möglich ist. Das heißt, da sind wir in einem viel größeren Themenbereich, über das ja auch auf diesem Sender immer mal wieder gesprochen wird.
Ja, ich gebe das gerne direkt mal an Herrn Zacher und Frau Hennig auch noch kurz. Es wird ja viel darüber diskutiert, inwieweit das Homeoffice auch soziale Ungleichheiten noch verschärft. Also inwieweit Corona das tut, aber konkret auch Homeoffice. Also auch bezüglich Platz und Ausstattung zu Hause, Dinge zum Beispiel junge Menschen nicht so sehr haben. Also sie haben meist keine großen Wohnungen, aber auch größere Familien. Ich würde dazu gerne auch noch mal zitieren, zwei Hörer, die sagen, zum einen Raffaele Ferdinando Schacher aus der Schweiz hat uns geschrieben, gerade in der Corona-Pandemie zeigt sich eines kristallklar, alle wirklich systemrelevanten, ja existenziellen Tätigkeiten müssen und werden auch weiterhin körperlich und geistig vor Ort erbracht werden. Oder glauben Sie an die digitale Brezel, fragt er. Und Rika Prögler schreibt, ich stelle fest, dass auch nach Studien Homeoffice stark abhängig vom akademischen Abschluss Bildungsgrad ist. Und sie befürchtet eine starke Entsolidarisierung der Angestellten, Lohnabhängigen durch Homeoffice. Also spaltet Homeoffice dann doch mehr die Gesellschaft auf?
Ich denke, das dürfen wir nicht zulassen. Also die Gefahr besteht, dass es die einen akademisch gebildeten Personen gibt, die im Homeoffice arbeiten können. Und dann die Bäckerinnen und Bäcker beispielsweise, weil die Brezel angesprochen wurde, die vor Ort arbeiten. Ich glaube, alle Berufe sind wichtig und leisten ihren Beitrag. Aber was natürlich klar ist und was auch gerade Frau Professor Speck angesprochen hatte, das Homeoffice, das mobile Arbeiten ist ein zweischneidiges Schwert und es kommt sehr stark darauf an, wie es gemanagt wird. Und ich würde sagen, da muss man auch im Kleinen dann schauen, wie stellen zum Beispiel Paare Regeln auf, wer wann arbeitet und wer wann die Kinderbetreuung übernimmt. Also es gibt keinen Determinismus, dass die Frauen die Arbeit vor allen Dingen übernehmen, aber es passiert. Und aufgeklärte Paare müssen sich dann eben auch selber Regeln setzen, planen, wie das ja gleichberechtigt vonstatten gehen kann, das Homeoffice.
Frau Speck, was ist Ihre Erfahrung dazu?
ja, also ich glaube, es ist vollkommen richtig, was der Kollege gesagt hat. Also dass es vor allem auch eine Reflexion darauf stattfinden muss, also eine gemeinsame Verständigung, wie läuft das Homeoffice ab, vor welchen Herausforderungen stehen wir, wie gehen vielleicht auch die Kinder damit um. Natürlich gibt es Regeln, die aufgestellt werden können. Es gibt ja verschiedene Tipps, auch die Tür abzuschließen etc. Aber zum einen erfordert das auch wirklich ein hohes Bewusstsein dafür und auch den Anspruch, das anders zu verteilen als diese vermeintlichen Automatismen, die sich eben ergeben. Also vor allem, wenn typischerweise in heterosexuellen Paarkonstellationen, wo vielleicht auch der Mann das höhere Einkommen erzielt, seine Erwerbsarbeit als wichtiger gilt. Also sozusagen, das sind ja auch Mechanismen, die dann typischerweise greifen, dass man sich von solchen Deutungen sozusagen nicht leiten lässt, sondern das versucht eben anders zu gestalten. Und das andere ist eben der Aspekt, den Sie ja jetzt ins Spiel nochmal mitgebracht haben, dass Homeoffice auch nicht für alle das Gleiche ist. Also erstmal müssen wir uns angucken, wer kann überhaupt im Homeoffice arbeiten, aber auch unter welchen Bedingungen, wie groß ist die Wohnung, wie hellhörig ist sie möglicherweise. Also wir stehen da vor vielen, vielen Herausforderungen, die sozusagen eine genauere Brille und dann auch sozusagen die Verhandlungen im Haushalt sehr stark darauf abgerichtet sein müssen, womit wir es dann konkret zu tun haben.
Frau Hennig, Sie haben schon mal gerade Luft geholt.
Genau. Ich würde vielleicht noch kurz ergänzen, dass es vielleicht sinnvoll ist, so ein Stück weit zu unterscheiden, wie war jetzt eigentlich das Homeoffice in der Krise, gerade auch als die Kinderbetreuung zu Hause noch unfreiwilligerweise dazu kam.
Ja, wichtiger Punkt.
Mit dem Homeoffice, das vielleicht nach der Krise möglich ist, wenn die Betreuungseinrichtungen wieder so funktionieren können wie vor Corona und wenn die Schule wieder so läuft, wie sie vielleicht vor Corona lief. Das ist natürlich ein großer Unterschied, weil diese Mehrfachbelastung, die jetzt zu Hause auftritt, ist natürlich maßgeblich durch diese Pflege- und Fürsorgepflichten beeinflusst. Und ich glaube, das könnte an manchen Stellen jetzt auch einen negativeren Eindruck hinterlassen, als es vielleicht notwendig wäre, wenn man jetzt das Homeoffice vielleicht auch kennengelernt hätte, ohne diese zusätzlichen Verpflichtungen. Und ich glaube, das muss auch nach der Krise gestaltet werden. Aber der Unterschied ist ganz, ganz wichtig, also dass man da an der Stelle schaut, wovon sprechen wir eigentlich nach der Krise. Und ich hoffe doch sehr stark, dass Kitas und Schulen dann wieder ihre Aufgabe auch erfüllen können.
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Wir reden jetzt von dieser Zeit der Überforderung, in der alles neu war, wenn alles wirklich geregelt ist und es feste Zeiten auch gibt, in denen zu Hause gearbeitet wird und auch die Kinder wieder in der Schule sind, dann sieht das nochmal anders aus. Herr Zacher.
Ja, also die Forschung empfiehlt eindeutig, dass das Homeoffice nicht mit Kinderbetreuung vereinbart werden sollte. Das wussten wir auch schon vor der Pandemie. Während des Lockdowns war das unvermeidlich. Aber in Zukunft muss das natürlich sichergestellt sein, dass man gut zu Hause auch arbeiten kann, ohne Ablenkung, Störung. Und meine Empfehlung wäre, wenn die Kinder zu Hause sind, dann brauchen die natürlich auch Aufmerksamkeit und Fürsorge und entspannte Eltern. Und das war während des Lockdowns häufig nicht gegeben. Und zukünftig muss das klar geregelt sein, dass die Schulen offen sind, die Kindergärten offen sind. Nur dann können Eltern wirklich effektiv von zu Hause arbeiten. Und wenn Unternehmen sagen, dass das Homeoffice ein Instrument ist, um Beruf und Familie besser zu vereinbaren, wäre ich immer ein bisschen skeptisch. Also es ist vor allen Dingen eine Möglichkeit, Pendelzeiten zu vermeiden, aber es ist nicht gut, zu Hause zu arbeiten und die Kinder brauchen Betreuung. Das funktioniert einfach nicht.
Aber was Homeoffice an der Stelle da natürlich möglich macht, ist, dass eben auch die Arbeitszeit nicht mehr notwendigerweise auf die Stunden zwischen dem Hin- und Zurückpendeln sich halt konzentrieren muss. Ne? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Trick mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wenn sich Arbeitnehmer halt auch darauf einstellen können, dass sie ihre Arbeitszeit freier einteilen können und Arbeitgeber ihnen das halt auch möglich machen, sodass vielleicht Eltern, die dann ihre Kinder von der Kita abholen, vielleicht am Nachmittag einfach ein paar Stunden aussetzen und dafür vielleicht in den Abendstunden noch Dinge erledigen. Das sind ja Modelle, die sich auch viele Eltern wünschen, weil es ihnen an der Stelle eigentlich ermöglicht, beidem gerechter zu werden und ihre Zeit besser einteilen können. Und Ich glaube, das sind die Chancen, die da genutzt werden sollten.
So hatte es ja auch in der Umfrage der eine Herr gesagt, ne, dass er das genießt, dass er das jetzt machen kann nachmittags auch.
Genau.
Und das berichten auch viele Väter, dass sie mehr Zeit für ihre Kinder haben, die sie vorher nicht hatten. Also es gibt auch die Erfahrung, dass Männer sich mehr ins Familienleben einbringen und durch die Flexibilität mehr Betreuungsaufgaben übernehmen können. Aber das ist leider nicht die Mehrheit.
In jedem Fall wird sich das Familienleben auch irgendwie verändern. Wir wissen noch nicht genau, in welche Richtung, aber es wird Auswirkungen haben, das Homeoffice auch darauf. Herzlichen Dank, Frau Speck, dass wir reden konnten. Grüße an die Goethe-Uni in Frankfurt.
Dankeschön.
Ich würde gerne noch einige Hörer zitieren, denn sie haben uns geschrieben. Diana Kral schreibt, ich fühle mich in den Ausführungen von Herrn Zacher sehr bestätigt. Tag ein, Tag aus sitze ich in ein und demselben Zimmer, habe stets denselben Ausblick. Für mich fehlt die Inspiration im Homeoffice, die sich ansonsten von selbst ergibt, wenn man das Haus verlässt auf dem Weg zum Arbeitsplatz und durch die sozialen Begegnungen. Außerdem habe ich das Gefühl, ständig arbeiten zu müssen, denn wenn ich jetzt auf dem Sofa sitze und nichts mache, kann ich doch auch genauso gut was arbeiten. Für mich ist Homeoffice auf Dauer psychisch eine sehr große Herausforderung. Ähnlich sieht es auch Johannes Littner. Er schreibt, Homeoffice hilft, die Effizienz zu steigern, weil Ausfallzeiten durch kranke Angehörige, Technikertermine etc. reduziert werden. Persönlich mag ich Homeoffice nicht so sehr, weil aus meiner Sicht gerade die kurzen Unterhaltungen zwischen Kollegen auf dem Gang wichtig sind, um ein funktionierendes Team zu bilden. Durch Homeoffice fehlt das. Aber auch, weil ich einen Feierabend haben will. Während meiner Selbstständigkeit habe ich bemerkt, dass ich mich schwer tue, das eigenverantwortlich zu trennen. Hier hilft mir die räumliche Trennung zwischen Büro und heim. Und zuletzt noch Gunther Densborn schreibt, inwiefern arbeite ich denn im Homeoffice mehr als in der Firma, habe doch nur jeweils 8 Stunden zur Verfügung, bin doch zu Hause, weil viel mehr abgelenkt als auf der Arbeit. Mein Pensum in der Firma ist größer, mache ich da etwas falsch? Also Herr Zacher, es geht um Arbeitszeit, mehr oder weniger die Abgrenzung zu Hause von beiden Bereichen und es geht vor allem auch darum, wie können wir die sozialen Kontakte stärken.
Ja, also ich denke, wir müssen sehr vorsichtig sein, was so Fehlentwicklungen angeht. Also wenn Unternehmen jetzt sagen, durch das Homeoffice, durch das mobile Arbeiten können wir beispielsweise auch Miete für Büroräume einsparen, dann ist das gefährlich, weil viele Menschen möchten gerne vor Ort im Büro auch arbeiten. Die Vorteile wurden von den Hörerinnen und Hörern gerade genannt. Es ermöglicht den Austausch. Wir wissen, dass Menschen in Präsenz viel kreativer und effektiver zusammenarbeiten können. Also gerade so kooperative Tätigkeiten sollten auf jeden Fall im Büro vor Ort stattfinden, während konzentrierte Konzentrationsaufgaben, wenn man seine Ruhe braucht, vielleicht dann im Homeoffice erledigt werden können. Aber wir brauchen ein hybrides Modell. Die Forschung empfiehlt maximal 2 Tage pro Woche im Homeoffice und den Rest vor Ort. Dann berichten Erwerbstätige die höchste Zufriedenheit und auch Produktivität. Was die Arbeitszeiten angeht, ist natürlich klar, der Wechsel ins Homeoffice darf nicht dazu führen, dass Arbeitsschutz verloren geht, also dass Menschen zu viel arbeiten oder ungünstig auch arbeiten, also mit einem vielleicht nicht gut ausgeleuchteten Arbeitsplatz etc. Und da sind natürlich Unternehmen auch in der Pflicht. Also natürlich wird das als mobiles Arbeiten jetzt betituliert, damit Unternehmen möglichst wenig Verantwortung haben. Aber Unternehmen sind in der Pflicht, sicherzustellen, dass ihre Mitarbeitenden zu Hause auch gut arbeiten können. Und letztendlich wirft diese Pandemie ja auch die Frage generell auf, wie wollen wir eigentlich gut arbeiten? Wie können wir gut arbeiten? Was gehört dazu? Und die Forschung sagt, dass Menschen gerne autonom, also unabhängig sein wollen in ihrer Arbeit, dass sie sich als kompetent erleben wollen, aber eben auch, dass sie soziale Verbundenheit brauchen, also mit anderen Menschen zusammenarbeiten wollen. Und das hatten die Hörer auch gerade geschildert, das geht dann verloren. Mhm. Und man muss natürlich auch darauf achten, stärker selbst darauf achten, sich so einen Takt zu geben. Also nicht zu lange zu arbeiten, aber zum Beispiel auch regelmäßig Pausen zu machen, sich zu bewegen und nicht den ganzen Tag auf dem Sofa mit dem Laptop zu sitzen.
Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, die angerufen hat, Sophia Haubitz aus Freising. Guten Morgen, Frau Haubitz.
Guten Morgen.
Wie sieht's bei Ihnen aus mit dem Homeoffice?
Ja, also ich bin noch Studentin und zu uns, also zu meiner, ich sage jetzt mal Arbeitsgruppe, muss man sagen, dass wir besonders früh anfangen mussten, ins Homeoffice zu gehen. Und wie im Beitrag erwähnt, sehe ich halt auch viele Gefahren in der mobilen Arbeit. Also es wurde ja oft erwähnt, dass man mehr schafft. Aber ich frage mich immer, wie wichtig diese Produktivität wirklich ist. Weil meiner Meinung nach die soziale Interaktion und der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen oder in meinem Fall mit den Kommilitonen und Kommilitonen wichtiger ist als eine weitere Leistungssteigerung. Und ich finde, vor allem als Student sollte man davon noch Abstand halten, bevor man dann anfängt ins Berufsleben einzusteigen. Und auch das Verwischen der Grenzen zwischen der Arbeit und der Freizeit sehe ich eben auch als kritisch, denn ich erlebe das eigentlich jeden Tag. Ich sitze teilweise von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends an meinem Schreibtisch und im selben Raum verbringe ich dann auch einen Teil meiner Freizeit, als auch, dass ich dort schlafen gehe. Und das ist so ein Problem. Und das größere Problem, finde ich, ist dann noch, dass der Austausch mit anderen Studierenden und die Abwechslung fehlt. Einfach mal eben rauszukommen und woanders hinzugehen, wie auch manche andere Hörer schon erwähnt haben.
Was bedeutet da für Sie die Vorstellung, wenn Sie zu Ende studiert haben und ein Leben, eine Familie haben, einen festen Arbeitsplatz haben, diese Vorstellung, das nicht ortsgebunden tun zu müssen, sondern eventuell das mobil auch machen zu können? Ist das für Ihre Lebensplanung, ist das eine Erweiterung? Ist das eine neue Art und Weise, Ihre Arbeit in Zukunft neu zu denken? Oder ist das eher was, wo Sie sehr, sehr skeptisch sind?
Also ich bin da eher skeptisch, vor allem für mich. Also ich studiere Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung. Das hat viel auch mit Planung zu tun und mit Arbeiten in der Gruppe und im Team. Und wo man auch einfach den anderen zeigen muss, was man meint und was man darstellen möchte mit seinen Zeichnungen oder Skizzen. Und ich finde es sehr schwierig über den Computer. Ich meine, wir haben jetzt auch schon Gruppenarbeiten und sehe, dass es schwierig ist. Natürlich ist es andererseits schön, sich vorzustellen, dass man einfach flexibler ist. Aber also ich sehe es eher als schwierig.
Vielen Dank, Frau Haubitz. Ich gebe das mal weiter an Frau Hennig. Was beobachten Sie da?
Also ich muss sagen, wir müssen halt auch aufpassen, wovon wir sprechen. Das Homeoffice der Vergangenheit war ja ein sehr defizitärer Zustand. Der war meistens von den Arbeitgebern nicht gut gemanagt, der war schlecht technisch ausgestattet, der war mit vielen Einschränkungen im sozialen Austausch verbunden. Und ich glaube, darauf, aus dieser Erfahrung jetzt zu schließen für die Zukunft, da sollten wir vorsichtig sein, weil es an der Stelle den Gestaltungsspielraum, den wir gerade haben, ein Stück weit negiert. Ne? Wir sollten ganz stark darauf aufpassen, wie gestalten wir das eigentlich, weil die Herausforderungen, die sind unbestritten, die merken wir auch gerade alle. Aber es geht ja gerade darum, wie kann man denn durch bestimmte Formate, die man sich im Team überlegt, eben diesen sozialen Austausch trotzdem schaffen. Also wir zum Beispiel als Team, wir treffen uns jeden Morgen um 9 für 10, 15 Minuten einfach für ein ganz kurzes Zoom-Meeting, wo wir uns alle einmal sehen, wo wir wissen, okay, das Team startet jetzt in den Tag, die Kollegen sind heute präsent, die nicht. Mhm. So sieht mein Tag heute aus und ich würde mit dir und dir gerne später noch einen Kaffee trinken und mich darüber unterhalten.
Und solche Dinge muss man einfach einführen jetzt, ne? Solche anderen gesellschaftlichen. Ich muss noch kurz die Telefonnummer sagen, entschuldigen Sie, Frau Hennig. Gerne. Wir sind am Ende des zweiten Teils. Rufen Sie uns an, meine Damen und Herren, wie hat sich Ihr Leben verändert unter Homeoffice? Telefonnummer 00800 4464 4464 oder E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema gesellschaftlicher Wandel, wie Homeoffice unser Leben verändert. Und dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 und das hat auch getan Andrea Föhring aus Waren. Guten Morgen, Frau Föhring.
Guten Morgen.
Was ist Ihr Beitrag zum Thema Veränderung des Lebens unter Homeoffice? Was hat sich bei Ihnen verändert?
Ach ja, mir ist so aufgefallen, als ich das gehört habe, Ihre Sendung vorhin, dass so das Thema Videokonferenz ein bisschen schlecht wegkam. Für uns hier im Flächenland war das eine ganz tolle Sache, dass Videokonferenzen sich etabliert haben, weil bei uns jedes Meeting, wenn Teams, die über große Entfernungen zusammenarbeiten, einfach mit langen Anfahrtzeiten immer verbunden ist und dann das Verhältnis zwischen Fahrzeiten und Meeting einfach immer recht schlecht ist. Und für uns war es toll, für uns war es super. Man hat sein Meeting gehabt, man hat mit den Leuten gesprochen, man hat sachliche Entscheidungen getroffen und am Abend war man trotzdem zu Hause. Ich fand's super.
Was bedeutet das für Ihr Leben? Was heißt das, wenn Sie so arbeiten können, wenn Sie weiterdenken? Was kann sich dann in Ihrem Leben anders entwickeln?
Ja, also ich finde das gerade auch im Hinblick auf die Klimadiskussion, finde ich das unheimlich wichtig, diese gewonnenen Erfahrungen jetzt nicht zu verlieren und nicht wegzuschmeißen. Es ist nicht wichtig, dass ich nach Köln fahre und mit so einem Shishi-Köfferchen mit dem Flugzeug da anreise. Das finde ich peinlich. Ja? Die Menschen sollen sich mal auf das Wesentliche konzentrieren und sagen, okay, was müssen wir klären, besprechen wir das? Und jeder macht seine Arbeit weiter. Und wie viel CO2 können wir einsparen? Einfach dadurch, dass wir das am Telefon machen oder mit einer Videokonferenz. Das kann ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein, den wir aus dieser Corona-Pandemie mitnehmen in die Zukunft.
Herr Zacher, da hüpft Ihr Herz wahrscheinlich.
Ja, absolut. Also man muss auch sagen, die Pandemie bietet ungeahnte Möglichkeiten und Chancen. Wir haben bisher eher auf die negativen Aspekte fokussiert. Aber es ist natürlich so, dass Pendelzeiten, die ein großer Stressor sind, eingespart werden, beziehungsweise dass Unternehmen und Fachkräfte auch eher die Möglichkeit haben, über das Homeoffice dann zusammenzukommen. Also sie müssen nicht unbedingt dann nach München ziehen, wo die Mietpreise sehr hoch sind, sondern sie können irgendwo auf dem Land leben und von dort aus die Arbeit erledigen, manchmal vielleicht nur in Präsenz dort sein. Aber auch für die Unternehmen ist das natürlich eine Chance, dann Mitarbeitende zu gewinnen, die flexibel sind und von woanders her arbeiten. Wir kennen das schon von Menschen, die international unterwegs sind. Es gibt Beispiele von Personen, die arbeiten in den USA für ein Architekturbüro in der Schweiz. Und das erleben wir im Moment auch in ganz anderen Branchen noch.
Das heißt, Frau Hennig, wir können im Grunde den Fachkräftemangel auch ein bisschen dadurch nicht aussetzen, aber wir können auf jeden Fall auf ihn positiv reagieren, weil die Leute jetzt einfach nicht mehr an dem Ort leben müssen, an dem sie arbeiten.
Genau, also ich finde es auch ganz schön, dass Frau Föhring da gerade nochmal die Perspektive aus dem ländlichen Raum eingeworfen hat. Viele Menschen machen das ja schon und hatten eben vorher wirklich auch Probleme und so geht es natürlich viel leichter und für ländliche Regionen ist es auch eine Riesenchance, weil wenn Arbeitnehmer, die digital arbeiten, eben auch ihren Wohnort im ländlichen Raum etwas problemloser dort haben können, heißt natürlich auch, dass sich dort der Fachkräftepool positiv entwickelt und eben mittelfristig auch es für Unternehmen im ländlichen Raum leichter ist, Fachkräfte einzustellen, sei es, weil sie vor Ort noch andere Fachkräfte finden oder eben auch, weil sie selbst auch remote einstellen können. Ne? Und wenn man das mal aus der Perspektive der Arbeitnehmer auch betrachtet, also denken Sie an die ganzen Paare, die Fernbeziehungen führen oder über Jahre schwierige Diskussionen darüber führen müssen, wer an welchem Arbeitsort jetzt gerade seine Karriere voranbringen kann. Wir sind ja inzwischen alle sehr spezifisch unterwegs in den akademischen Berufen und das ist für sehr viele Menschen eine Herausforderung, die oft mit schwierigen Ortsdiskussionen verbunden ist.
Das heißt, auch das ist eine gesellschaftliche Veränderung, dass solche Dinge wie Fernbeziehungen künftig vielleicht nicht mehr so eine große Rolle spielen. Frau Föhring, ich fände es noch spannend zu hören. Wir haben auch viel gelesen davon, dass sich unser Konsumverhalten tatsächlich auch ändert durch Homeoffice. Merken Sie, dass Sie weniger Anziehsachen zum Beispiel kaufen?
Ich glaube, wir hier oben im Norden sind sowieso nicht so die Shopper, ne? Also das ist nicht so das Thema, glaube ich. Wir kaufen Klamotten, wenn wir sie brauchen. Und dieses, als ich in Berlin studiert habe, ne, man geht durch die Straße und wird ständig angesprochen, kauf eine Blume, kauf hier irgendeine Aktion, Gedöns. Und das genieße ich, dass ich das hier nicht habe und dass meine Kinder das nicht haben. Schauen Sie, ich gehe mit meinen Kindern im Sommer, fahre ich 300 Meter, bin ich am See, gehen wir schwimmen. Kostet kein Eintrittsgeld, gar nichts. Hinter meinem Haus beginnt der Nationalpark, vor dem Haus ist die Müritz. Das ist dieses Nicht-Konsumieren, das ist eine ganz wichtige Beruhigung und Entschleunigung in unserem Alter und hat ganz viel dazu beigetragen, dass wir uns dazu entschieden haben, wieder nach Mecklenburg-Vorpommern zu ziehen. Also mein Mann ist nicht von hier, den habe ich mitgebracht, aber war eine gute Entscheidung. Und ich kann nur werben dafür. Also.
Und das könnten Sie ohne mobiles Arbeiten nicht machen?
Doch. Natürlich kann ich das machen. Also wir sind hier tätig in der Region, aber es ist schön und es ist zeitsparender mit mobilem Arbeiten.
Vielen Dank, Frau Führing. Frau Hennig, es gibt viele Menschen ja auch, die wieder zurückgekommen sind, eben weil sie jetzt mobil arbeiten können, richtig? Mhm. Wie sehen die Zahlen aus bei Ihnen?
Die Zeitstiftung hat im Sommer eine ganz spannende Umfrage gemacht und hat unter den Großstädten in Deutschland gefragt, wer denn jetzt eigentlich durch Corona auf die Idee gekommen ist, zum ersten Mal aufs Land zu ziehen. Und das waren interessanterweise nur 2% der Leute, die haben gesagt, ja, Corona hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich das erste Mal darüber nachgedacht habe. Aber was sie in der Umfrage eben auch herausgefunden haben, dass ungefähr ein Drittel der Städter sich halt schon lange mit dem Gedanken trägt und eigentlich gerne aufs Land ziehen würde. Und das ist natürlich eine beträchtliche Zahl, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen da gerade in den Städten sitzen und sich überlegen, eigentlich würde ich gerne woanders leben, aber mein Job oder mein soziales Umfeld halten mich derzeit eben hier. Da ist jetzt wirklich die Frage, kann man dieses Potenzial für ländliche Regionen heben, demografisch? Und bietet das vielleicht auch ganz neue Chancen, Lebensqualität nicht nur auf dem Land, sondern auch in den Städten zu erhöhen. Ne? Und also den Trend sollte man auf keinen Fall überschauen und da jetzt auch wirklich genau überlegen, wie kann man das eigentlich nutzen, wie kann man das gestalten.
Was bedeutet das für Mietpreise von Wohnraum auf dem Land und umgekehrt auch mittelfristig Büromieten in der Stadt?
Also die Nachfrage nach ländlichen Immobilien ist tatsächlich auch sehr stark gestiegen seit der Corona-Krise. Das ist so der erste Indikator. Also man zieht ja nicht sofort um, wenn so eine Krise kommt. Ne? Man wartet erstmal ab. Bleibt das jetzt so? Ändert sich was? Von daher sind die Umzüge jetzt tatsächlich erstmal gar nicht so wahnsinnig gestiegen, aber das Interesse. Und ich glaube, die Immobilienportale haben zwischenzeitlich berichtet, dass sie so ungefähr 50% mehr Anfragen hatten als im Vorjahreszeitraum. Einige Regionen, gerade so Speckgürtelregionen, teilweise sogar das 3- bis 4-fache der Anfragen. Und das macht natürlich auch was mit den Preisen. Ne? Also auf dem Land steigen die Immobilienpreise. Und die Frage ist aber, ob sie in den Städten dann irgendwann sinken. Also noch ist davon nichts zu sehen, auch weil gerade Investitionen in Immobilien natürlich auch nach wie vor eine gute Geldanlage sind in der Niedrigzinszeit, in der wir gerade leben.
Wie sehen Sie das, Herr Zacher?
Ja, also ich finde das ganz schön, dass die Krise, die Pandemie ja auch eine gute Gelegenheit ist, um darüber nachzudenken, was ist mir wirklich wichtig in Bezug auf Arbeit, aber auch wie ich leben möchte und dass Menschen dadurch Impulse bekommen, vielleicht ihre Ziele neu ordnen auch, wenn sich was in ihrem Leben verändert hat und dann daran arbeiten, diese Ziele auch zu erreichen. Also ich glaube, das ist die wirkliche Chance dieser Krise zu überlegen, wie möchte ich arbeiten, möchte ich mich vielleicht verändern. Und was bedeutet das für meine Familie, für mich selbst? Ich glaube, das ist eine positive Entwicklung.
Bedeutet das dann aber, dass künftig große Büroflächen in der Stadt gar nicht mehr gebraucht werden?
Das glaube ich nicht. Also für Unternehmen ist es wichtig, dass ihre Mitarbeitenden auch vor Ort zusammenarbeiten können. Und gerade für kreative Tätigkeiten, für Tätigkeiten, die Kooperation untereinander erfordern, ist es weiterhin wichtig. Also ich glaube schon, dass Städte auch weiterhin attraktiv sein werden. Aber vielleicht verlagert sich das ein bisschen oder gleicht sich wieder aus. Also wir hatten jetzt die Entwicklung, dass alle in die Stadt ziehen wollten. Vielleicht dreht sich der Trend so ein bisschen um und wir kommen zu einer größeren Balance durch die Krise.
Frau Hennig, es gibt ja durchaus Unternehmen, die tatsächlich Büroflächen jetzt schon abmelden, ne, für die Zukunft.
Ja, genau. Also ich denke auch, dass sich das reduzieren wird auf jeden Fall. Also von der absoluten Zahl der Fläche, die gerade für Büroräumlichkeiten genutzt werden. Also die wird kleiner werden. Aber ich glaube auch, dass sich Büroräumlichkeiten ändern werden. Also sowohl vom Zuschnitt, auch von der Frage, habe ich einen festen Arbeitsplatz oder habe ich eigentlich eher freie Wahl der Arbeitsplätze? Es werden sicherlich nicht jeden Tag alle Mitarbeiter vor Ort sein, sondern man wird sich eben an ausgewählten Tagen und zu ausgewählten Gelegenheiten sehen in unterschiedlichen Konstellationen. Und in dem Kontext werden dann natürlich auch Coworking Spaces eigentlich eine spannendere Infrastruktur für viele Unternehmen, weil sie da eben das Beste aus zwei Welten haben können. Ne? Individuelle, frei wählbare Arbeitsplätze, aber auch größere Meetingräume, die auf Anfrage verfügbar sind. Und das ist nicht nur eine spannende Alternative für Unternehmen, die in Städten ansässig sind, sondern eben auch für viele Arbeitnehmer, die auf dem ländlichen Raum im Homeoffice arbeiten, es aber schwierig finden, dass sie beispielsweise dann den ganzen Tag zu Hause sind. Ne? Das sind Alternativen an der Stelle.
Dazu passt auch, was Christoph Helms uns geschrieben hat. Er schreibt, man kann sich viele kreative Lösungen denken. Eine davon wäre, dass Firmen Wohnungen pro Stadtteil anmieten, in denen sich einige Beschäftigte, die diese gut erreichen können, arbeiten. Daneben könnte es auch eine Wohnung zur Kinderbetreuung geben, in denen eine Betreuungskraft eine kleine Kindergruppe betreut. Also es gibt Möglichkeiten, kreativ zu werden. Andreas Dangel hat uns geschrieben, für mich bedeutet das, dass ich bereits den Schritt gewagt habe, aus dem Stuttgarter Umfeld etwas auswärts zu ziehen und deutlich näher an Natur und Ruhe zu sein und von einem besseren Mietpreisgefüge profitiere. Ich habe die Möglichkeit, mit meiner Frau zusammen unseren Tag innerhalb bestimmter Parameter frei zu gestalten. Essen, kochen, spazieren gehen, private Termine. Das Vertrauen meines Chefs in meine, unsere Leistung hatte sich nie geändert und gefühlt würde ich sagen, dass ich durch weniger Ablenkung im Neunerbüro durchaus effektiver arbeite. Die Kollegen sind im Zweifel 2 Mausklicks entfernt. Und ganz kurz noch zu Andi, der ärgert sich ein bisschen, dass die Männer so schlecht weggekommen sind, gerade im zweiten Teil. Er schreibt, wir Männer helfen im Haushalt, kochen, renovieren, waschen, machen den Garten. In meiner Firma ist der Babyboom ausgebrochen und alle jungen Väter zerreißen sich, um alles unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Es nervt manchmal, als Faulpelz hingestellt zu werden. Aber ich glaube, einige von Ihnen haben ja auch schon gesagt, dass Männer sich durchaus auch zu Hause beteiligen und dass es da ein durchaus diverses Feld gibt.
Absolut.
Timo Bär aus Weinheim ist jetzt in der Leitung. Guten Morgen, Herr Bär.
Guten Morgen.
Wie sehen Sie die Veränderung von Ihrem Leben oder von der gesellschaftlichen Leben durch Homeoffice oder mobiles Office?
Ich fange mal an, wie es vorher war. Also für mich ist vorher vor März ungefähr. Also ich bin ein Softwareentwickler. Auch wir haben vorher schon Homeoffice gelebt. Ich hatte einen Tag bis maximal 2 Tage Homeoffice pro Woche bisher. Also es war nicht vollkommen neu für mich, Homeoffice. Und genau das Verhältnis hat sich jetzt ungefähr gekehrt. Oder teilweise ist es jetzt aktuell so, dass ich komplett aus dem Homeoffice heraus arbeiten kann. Also wir sprechen so von 100% oder manchmal von 1 bis 2 Tagen noch, die ich jetzt im Büro bin stattdessen.
Also ein riesiger Wechsel für Sie, ne?
Genau, also im Prinzip Vertauschung oder jetzt in den Corona-Zeiten sogar ein komplettes Ausbleiben von dem Büro. Ja.
Was hat das für Auswirkungen auf Ihr Leben?
Ja, also man braucht eine neue Struktur. Also davor habe ich gependelt. Ich bin mit der Bahn gefahren, morgens aufs Fahrrad geschwungen, in den ICE eingestiegen, nach Frankfurt gependelt, ins Büro gelaufen. Dann hat man sich dort getroffen, Kaffee getrunken gemeinsam. Und wenn ich jetzt auf meinen Arbeitstag gucke, wie der beginnt, ich stehe morgens auf. Dann fertig machen, dann gehe ich als erstes spazieren, bevor ich arbeite. Also ich möchte auch da wieder erst ein bisschen Bewegung haben. Das hilft mir, dass ich dann erstmal in die Gänge komme und dann komme ich wieder zurück und fange dann erst an zu arbeiten. Das hilft mir, dass ich erstmal was anderes gesehen habe, ein bisschen Sauerstoff gemacht habe. Dann arbeitet man so ein bisschen. Irgendwann, wenn es dann wieder die Konzentration runtergeht oder auch ein bisschen zu langweilig wird, dann nutze ich wieder die Möglichkeit rauszugehen, gehe wieder ein bisschen spazieren. Das mache ich auch manchmal dann tatsächlich sogar mit Meetings, dass ich dann mit Headset mich dann in Bewegung setze, mit den Leuten dann auch telefoniere unterwegs und mich währenddessen bewege, gerade in jetzt den Wintermonaten. Und das ist halt auch eine gute Möglichkeit, ein bisschen rauszukommen.
Das bedeutet aber, wenn ich Ihnen so zuhöre, dass Sie sich durchaus vorstellen könnten, dass das auch in Zukunft gern so bleiben kann, richtig?
Ja, größtenteils. Also tatsächlich ist es so, ich möchte nicht gänzlich ins Homeoffice gehen. Also ich finde es schon gut. Also mir hatte der Modus so einen Tag pro Woche im Büro sehr gut gefallen. Aber viel häufiger als einen Tag pro Woche brauche ich nicht mehr. Und also diesen einen Tag nutze ich dann natürlich. Es ist eine andere Form des Austauschs. Wie geht es meinen Kollegen? Und auch Smalltalk, Leute, die man nicht einfach mal anruft, weil man ja mit denen eigentlich wenig zu tun hat. Und so Gelegenheitsaustausch, der kommt ein bisschen zu kurz. Wir reden jetzt auch in unserer Firma darüber, wie kann man auch so etwas in Gang bringen. Zum Beispiel sowas wie ein Lunch, dass man gemeinsam Mittag isst, während man einen Zoom-Call macht.
Was merken Sie, was denken Sie, was sich langfristig verändern wird, wenn Sie in Zukunft mehr Homeoffice machen? Wie wird sich vielleicht auch Ihr Leben verändern? Wir hatten ja ganz am Anfang in der Umfrage einen Mann, der sagte, was machen wir mit der gewonnenen Zeit? Bringen sich die Menschen vielleicht gesellschaftlich mehr ein? Können Sie sich auch sowas vorstellen?
Also ich versuche währenddessen als Softwareentwickler eigene Projekte voranzubringen. Das muss ich gestehen, habe ich vorher aber auch getan. Davor war es so, dass ich zum Beispiel die Zeit in der Bahn auch mal genutzt habe, um an eigenen Projekten zu arbeiten. Jetzt mache ich das halt eher selbst in meiner Zeit, die übrig bleibt. Aber es hat tatsächlich keine riesige Veränderung bei mir jetzt hervorgerufen. Mhm. Sehe ich jetzt auch nicht, dass das wirklich passieren würde.
Mhm. Gut, vielen Dank. Schön, dass wir sprechen konnten. Wir gehen direkt weiter noch schnell zu Herrn Stahl, Johannes Stahl aus Köln. Guten Morgen, Herr Stahl.
Ja, guten Morgen, hallo. Ich bin freiberuflicher Motion Designer, also Bewegtbildgestalter aus Köln und ich bin seit 5 Jahren eigentlich im Homeoffice tätig und kenne das eigentlich deswegen zu gut. Habe es eigentlich auch immer genossen, allerdings jetzt mit dem Beginn der Pandemie habe ich dann mein Büro bezogen, also habe ich quasi die Rolle rückwärts gemacht und ja, lerne jetzt so die Vorzüge und Nachteile eines geregelten Arbeitslebens kennen.
Wie kam das? Das habe ich noch nicht verstanden.
Dass ich das Büro bezogen habe, das war einfach so dem geschuldet, dass ich kurz davor war, immer auch Leute einzustellen, mir Verstärkung reinzuholen. Und das ging dann aus Platzgründen einfach in der Wohnung nicht mehr. Und so konnte ich jetzt im Büro eben auch einen Arbeitsplatz einrichten für externe Leute noch. Und naja, so ein bisschen der Schritt ins eigene Studio sozusagen. Mhm. Was ich immer genossen habe, war im Homeoffice, dass ich als kreativ Arbeitender wirklich immer dann arbeiten konnte, wenn es auch ein bisschen gesprudelt hat bei mir im Kopf. Das war für mich auf jeden Fall angenehm. Auf der anderen Seite ist so ein Arbeitsweg auch mal was, eine neue Erfahrung für mich, wenn man das so sagen kann. Ja.
Das heißt, Sie haben das Gefühl, rauszukommen.
Absolut. Und das ist auch wichtig, so um so ein bisschen, gerade wenn man kreativ arbeitet, dass man so ein bisschen Input bekommt. Einfach so von den Leuten und ein bisschen vor die Tür kommt. Ist jetzt nicht so, als wäre ich da versackt im Büro oder im Homeoffice, aber es war schon ganz gut, irgendwie so ein bisschen mehr Rhythmus reinzubekommen.
Können Sie sich Können Sie sich vorstellen, was so passieren kann in Deutschland, wenn in Zukunft mehr Menschen Homeoffice machen?
Die Frage stelle ich mir tatsächlich gerade als Freiberufler sehr, ob ich dann mehr gefragt sein werde oder Kräfte, also externe Kräfte mehr gefragt sein werden, weil im Grunde agiert ja jeder Festangestellte in der internen Funktion einer Firma plötzlich wie ein externer Zuarbeiter und das war früher immer so ein bisschen, da war ich immer der Sonderling in Agenturen, der von außen zuarbeiten musste, auch auf Infrastrukturen zugreifen musste. Da merke ich schon, das ist alles jetzt wesentlich einfacher geworden und auch für mich. Ich hatte auch, ich habe hier eine Serverinfrastruktur für meine Kunden, wo die darauf zugreifen konnten und ich merke auch, das ist inzwischen wesentlich einfacher für Kunden damit umzugehen und mich auch einzubinden in interne Strukturen.
Also Sie erwarten das eventuell noch mehr Aufträge dadurch. Vielen, vielen Dank, Herr Stahl, dass Sie angerufen haben. Ich würde gerne noch zitieren Christine Janich. Sie schreibt, ich genieße die eingesparte Fahrzeit, knapp 2 Stunden, die den Alltag mit 3 kleinen Kindern unglaublich viel entspannter werden lässt. Wir müssen darauf achten, dass das Team als solches bestehen bleibt, da der kleine Plausch an der Kaffeemaschine und Ähnliches wegfallen. Das versuchen wir virtuell und mit manchen Präsenzmeetings im kleinen Rahmen, am besten im Freien, aufzufangen. Philipp Ochmann hat geschrieben, wir haben alle gemerkt, dass das super funktioniert und viel effektiver ist. Technisch gibt es 0 Probleme, Verbindung ist stabil, ich spare 2 Stunden Fahrzeit, kann die Mittagspause ausdehnen und Sport machen. Und er sagt, denkbar ist sogar, das Office wird ein Springer-Office, also Plätze würden bei Bedarf gebucht, es können mehr Arbeitnehmer eingestellt werden, ohne bauen zu müssen. Ich glaube, so geht es gerade vielen Firmen, dass einfach darüber nachgedacht wird, wie die Arbeitsplätze, die bestehenden, anders genutzt werden können. Cornelia D. würde ich noch gerne zitieren. Sie schreibt, ich genieße diese Situation, habe gute äußerliche Bedingungen mit einem eigenen Arbeitszimmer, nutze die eingesparte Pendelzeit von 1 Stunde täglich zum länger schlafen, für Hobbys, koche in der Mittagspause frisch für mich. Insgesamt fühle ich mich ausgeglichener und empfinde die Option Homeoffice als einen großen Vorteil. Und wir haben noch eine Meldung aus Sydney, da geht es auch ums Essen. Maria Williams schreibt, ich bin in Sydney und das Problem mit Homeoffice ist, dass der Kühlschrank in meinem Homeoffice steht. Ich habe leider dieses Jahr sehr viel zugenommen. Wie sehen Sie das, Frau Henning, Herr Zacher? Was, wenn wir zusammenfassend nochmal in den letzten Minuten gucken, was sind die größten gesellschaftlichen Veränderungen, die Homeoffice uns beschert?
Ich habe leider auch zugenommen im Homeoffice.
Also Essen scheint ein Thema zu sein. Wir
Essen ist auf jeden Fall ein Thema. Ich glaube, man isst besser, aber man isst unter Umständen auch mehr und bewegt sich vor allem weniger. Deshalb fand ich das sehr schön, was Herr Bär beschrieben hat. Ja, das sind sehr gesunde Routinen, das Telefon einfach mal mit auf den Spaziergang nehmen, sich morgens eine Routine geben, die vielleicht eben nicht direkt an den Schreibtisch führt. Das sind Sachen, die, daran sieht man, dass Homeoffice eben auch gelernt sein will. Und was ich auch eigentlich total spannend finde, ist, dass wir uns jetzt davon wegbewegen, dass man eben entweder in Präsenz im Büro arbeitet oder eben ausschließlich im Homeoffice. Wir hatten ja heute auch viele Freiberufler, digitale Nomaden, die das schon immer und ausschließlich so gemacht haben. Und von dieser binären Welt gehen wir jetzt weg. Und das finde ich total spannend und das erschließt ganz viele Möglichkeiten, also für Firmen, aber eben auch für Arbeitnehmer. Aber es zeigt eben auch, dass man da jetzt sehr gestalterisch und sehr bewusst rangehen muss, wie man das halt machen will, ne? Und ich glaube, das sind so die spannenden Diskussionen und Gespräche, die jetzt geführt werden müssen an unseren Arbeitsplätzen.
Herr Zacher, wo sehen Sie die größten gesellschaftlichen Veränderungen?
Also zunächst mal finde ich es sehr positiv, dass die Beiträge ja auch gerade gezeigt haben, dass Änderungen in dieser Pandemie auch viel Positives mit sich bringen können und dass da viele Chancen liegen. Und ich glaube, die Anpassungsbereitschaft und Anpassungsfähigkeit von Menschen zeigt sich da auch ganz gut. Und ich glaube, das ist was, woran wir uns gewöhnen müssen, an diese Anpassung, an Veränderungen in der Arbeitswelt, aber auch ja im weiteren Leben, dass wir da offen für sein müssen, wenn sich was verändert und diese Chancen dann eben auch stärker ergreifen.
Wo sehen Sie als Psychologe etwas, also wie sich unser Miteinander verändern wird? Also auch das Beibehalten von sich zeigen, von Karrieremöglichkeiten. Wenn man immer nur so zu Hause vor sich rumpröttelt, dann kann man sich ja auch nicht so richtig präsentieren und positionieren.
Ja, das ist das eine. Also es gibt eine stärkere Vereinzelungstendenz, also dass wir alle so für uns im Homeoffice hinwerkeln. Das erfordert eine größere Eigeninitiative. Also, dass ich eben mit den stilleren Kollegen auch mal einen Austausch trete, mal anrufe oder eine Videokonferenz mache, ohne einen bestimmten Grund. Also, es geht, wie vorhin ja auch gesagt wurde, nicht nur um Effizienz, sondern Arbeit ist ja viel mehr als nur das Einkommen und die Produktivität, sondern es ist auch das Miteinander. Und das muss aktiver gestaltet werden. Und die Beiträge eben haben ja auch gezeigt, dass da nach Möglichkeiten gesucht wird, sei es ein Chatprogramm, was immer an ist, oder dann eine digitale Weihnachtsfeier. Und ich glaube, da müssen wir sehr kreativ sein, um diese Bedürfnisse nach dem Zusammensein, nach dem Miteinander dann auch aus dem Homeoffice heraus bedienen zu können.
Sie haben noch 30 Sekunden für die Beantwortung der wirklich spannenden Frage, die wir am Anfang schon gehört haben in der Umfrage. Bringen sich Menschen mehr gesellschaftlich ein?
Ich glaube schon, dass es da eine Tendenz auch gibt. Ich bin da optimistisch.
Also wir haben das auch gefragt und bei uns haben 20% der Menschen, die im ländlichen Raum gerade im Homeoffice sind, gesagt, dass sie mehr Zeit fürs Ehrenamt haben. Und man konsumiert natürlich auch regionaler, was eine gute Nachricht für ländliche Regionen ist.
Gesellschaftlicher Wandel, wie Homeoffice unser Leben verändert, stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, beim Arbeitspsychologen Professor Dr. Hannes Zacher von der Uni Leipzig und bei Silvia Hennig, Gründerin und Geschäftsführerin des Vereins Neuland 21. Und wir danken natürlich besonders Ihnen, meine Damen und Herren, für die Anrufe und Mails. Die Sendung zum Nachhören finden Sie wieder auf unserer Seite deutschlandfunk.de. Am kommenden Donnerstag beleuchten auch unsere Kollegen vom Marktplatz das Thema Homeoffice, dann nochmal in Bezug auf ganz konkrete Arbeitsplatzgestaltung, auf rechtliche und auf steuerliche Fragen. Da also gerne reinschauen oder hören. Und in der kommenden Woche kümmert sich Petra Enzminger hier beschäftigt sich mit dem Thema Haustiere, willkommene Ablenkung im Corona-Stress. Für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen im Büro oder zu Hause.